Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell. Udla, Ude Kai. Ein Geschicklichkeitsspiel, das in Japan spielt und es geht um Katzen. Also, das ist Nekojima und im Grunde kann ich denn jetzt ja aufhören. Wir haben eine Katze dabei, also liebe ich das Spiel.
Ich wollte gerade sagen, ja, zumindest was das Katzensetting angeht, ja, ein Match made in heaven für dich. Aber wie stehst du denn so generell zu dem Japan-Setting?
Da bin ich so ein bisschen, ja, nicht ganz entschieden. Also ich mag grundsätzlich so ein paar japanische Geschichten. Also ich mag japanische Filme oder die Filmindustrie. Ich mag auch Tokio als Stadt so generell, finde ich interessant. Ich war halt noch nie da. So ein bisschen mit Anime und Manga komme ich nicht so richtig rein und werde nicht richtig warm. Das gehört ja auch so zur japanischen Kultur. Also da bin ich wirklich so zweigeteilt. Ich bin nicht ablehnend, aber bei manchen Dingen komme ich einfach nicht rein. Und wie ist es bei dir?
Mir geht's so mit Katzen. Und dafür ist es bei mir bei Japan eher so, dass ich eigentlich Japan ganz gerne mag. Ich habe jetzt auch das eine oder andere Computerspiel in Japan im japanischen Setting gespielt, zum Beispiel das Ghost of Tsushima. Das ist ja relativ bekannt auch. Das fand ich halt auch vom Artwork her super schön und ich mag das tatsächlich ganz gerne und bin schon, ja, leicht ein Fan von dem Japan-Setting.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich komplett falsch bin, aber ist Ghost of Tsushima nicht auch so ein bisschen eine Souls-like-Geschichte?
Ja, es ist nicht ganz so extrem wie Souls-like, aber es ist eher so ein bisschen Open World und du bist halt so ein Samurai und ist echt ein cooles Spiel. Also wenn du das noch nicht gespielt hast, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Interessant. Die Fakten. Okay, dann fangen wir mal an mit Nekojima. Nekojima ist ein kooperatives oder kompetitives, es hat beide Modi, Geschicklichkeits- und Balance-Spiel, bei dem die Spielenden unter zunehmender Spannung so dreidimensionale Strukturen bauen und stabil halten müssen. Und während sie so gleichzeitig ja, Teile platzieren, so planen, wie man weiterbaut und so Risiken abwägen. In dem Koop-Modus, der ja für uns das Interessanteste ist, da steht das gemeinsame, ja, Push-to-Luck-Erlebnis so ein bisschen im Vordergrund. Es geht um Konzentration, es geht um Feinmotorik und ja, Abstimmung. Gerade Feinmotorik ist ja dann voll unser Thema. Ich zitter und du warst aufgeregt.
Ja, die ganze Zeit eigentlich. Ja, es ist so ein bisschen, wir haben ja, glaube ich, auch in einer der Kinderspielfolgen schon über Menara gesprochen. Es gibt ja wirklich im kooperativen Bereich super wenig Geschicklichkeitsspiele. Und Menara war so das Erste, was ich kennengelernt habe, was ich mit meinem Sohn auch immer noch heute noch regelmäßig spiele. Finde ich ein klasse Spiel, nach wie vor auch kooperativ natürlich. Und ja, da kam jetzt Nekojima mit dazu, was ja auch wirklich so ein gewisse Ähnlichkeiten hat mit Menara. Nur mit noch ein paar mehr Kniffen, sage ich mal. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall ein cooles Ding und auch einfach mal was anderes.
Ja, man könnte sagen, ein erwachseneres Menara, wenn man so möchte. Das Erscheinungsjahr ist 2023, also damit auch schon, ja, jetzt das dritte Jahr auf dem Markt. Der Verlag in Deutschland ist Huch. Also, ich habe mich jetzt nicht versprochen, sondern der Verlag heißt Huch, der deutsche Lokalisierer, und das Original ist von Unfriendly Games aus Frankreich. Was so ein bisschen, was ja ein bisschen verwundert, weil Nekojima, japanisches Setting, aber im Grunde hat Japan, also ich habe gelesen, einer der Designer hat einen asiatisch klingenden Nachnamen, aber ansonsten ist ja Japan nicht so wirklich Teil davon in der Entwicklung.
Nee, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mich nicht genauer mit beschäftigt, wie jetzt genau da ein französisches Team drauf gekommen ist, aber den Namen habe ich natürlich schon gefeiert, dass das ein Verlag ist aus Frankreich und der dann noch Unfriendly Games heißt, fand ich absolut fantastisch.
Das stimmt. Haben wir von denen schon, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, haben wir mit denen schon irgendwas zu tun gehabt?
Kann ich mich nicht dran erinnern, nee.
Okay, weil irgendwie, wahrscheinlich verwechsel ich die gerade mit Horrified Games, naja. Die Spielerzahl wird angegeben mit 2 bis 8. Die Community sagt auch 2 bis 8 und best sogar 4 bis 6. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Und ich fand, hat auch gut funktioniert.
Ja, und ich habe es ja auch noch mal zu viert gespielt. Mhm. Das haben wir an Weihnachten gespielt mit meiner Family, mit meinen Eltern, mit meiner Frau zusammen. Das heißt, ich kann da auch von berichten, wie das in der Viererpartie funktioniert hat. Und das hat auch gut funktioniert. Das ist halt so ein bisschen wie bei Menara und wie bei allen Geschicklichkeitsspielen halt auch, ne? Man kennt ja so, ich finde so eines der bekanntesten Geschicklichkeitsspiele in der Art ist ja Jenga. Das habe ich als kleines Kind relativ viel gespielt. Und das hat natürlich dann immer so eine gewisse Downtime, ne? Weil du natürlich warten musst, bis du wieder dran bist. Aber selbst wenn du zu viert bist, hat das natürlich diesen Charme, dass du halt immer gucken musst, okay, wirft derjenige jetzt den Turm um oder schafft er es nochmal, komme ich nochmal dran und so. Und das, finde ich, macht ja am Ende auch die Spannung aus. Und ich finde auch, dass es zu zweit sehr gut funktioniert hat. Hat mir auch mit dir zusammen sehr viel Spaß gemacht. Es hat aber auch in der Vierer-Konstellation wirklich auch super funktioniert.
Ich stelle es mir fast bei 8 ein bisschen schwer vor, weil selbst wenn du der Erste bist, bis du das nächste Mal dran bist, steht da schon ein anständiges Gebilde. Und wenn du das dritte Mal dran bist, da muss schon echt was passieren.
Absolut, also mit 8 Spielen kann ich es mir auch nur ganz schwer vorstellen. Also vor allem, wenn du es halt ja beispielsweise kooperativ spielst, dann dauert das natürlich schon ewig, bis du wieder dran bist. Es gibt ja noch diesen Team-Modus, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, wo du dann in 2 Teams spielen kannst,
ja,
beziehungsweise in 2er-Teams. Das kann dann besser funktionieren, wegen der Downtime, aber jetzt zu 8 beispielsweise kooperativ zu spielen, da dauert das ja eine halbe Stunde, bis du wieder dran bist.
Auf jeden Fall. Die Spieldauer, wo du gerade bei einer halben Stunde bist, die Spieldauer wird mit 15 bis 30 Minuten insgesamt nur angegeben. Das, glaube ich, hängt echt ganz stark davon ab, was für einen Modus man spielt. Kompetitiv, kooperativ. Also ich weiß nicht, unsere Partie, also gefühlt hat die eine Stunde gedauert.
Also ich glaube, so lange hat sie jetzt nicht gedauert. Ich glaube, das war einfach nur, weil es super spannend war am Ende. Aber ich glaube, 30 Minuten kommt schon ganz gut hin. Die Spielzeit steht und fällt natürlich damit, wann das Ding umfällt am Ende des Tages. Von daher, das kann nach 5 Minuten rum sein. Aber ich finde, hier kommt es schon auch ein Stück weit darauf an, wie verkopft halt so eine Gruppe vielleicht auch ist, die das spielt. Also wir sind ja dann schon auch eher die Leute, die das eher so planen und alle Möglichkeiten ausloten und so. Und da kann man sich natürlich auch schon verkünsteln, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Während wenn wir, ich sag jetzt mal, komplett drauf losgespielt hätten und einfach, ne, direkt aus dem Bauch heraus einfach immer die Dinger gebaut hätten, dann wären wir auch nach 20 Minuten durch gewesen wahrscheinlich.
Ja. Also wir haben ja schon beim zweiten Masten sozusagen angefangen zu planen, wo wir den am besten hinstellen. Die Altersempfehlung, jetzt bin ich sehr gespannt auf dein Empfinden. Altersempfehlung ist 7+. Die Community sagt sogar 6+. Und jetzt ist für mich die ganz große Frage, du hast mit Menara und deinem Sohn ja einiges an Erfahrung. Was denkst du, was so das Durchhaltevermögen und auch koordinative Vermögen angeht, wie das so bei Nikojima funktioniert?
Ja, mich überrascht es tatsächlich ein bisschen, weil ich glaube, Menara war ab 8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder sogar ab 10. Ich glaube, ab 8. Und ich finde Menara deutlich simpler von den Mechaniken her und auch von dem Geschicklichkeitsaspekt her für Kinder. Deswegen hat es mich hier schon gewundert, dass das ab 6 beziehungsweise 7 ist, oder 7 beziehungsweise 6, was die Community sagt. Klar, man kann es mit Kindern spielen, die ruhige Hände haben und sehr geschickt sind und auch Sitzfleisch haben. Also mit meinem Sohn könnte ich das niemals spielen. Der hat keine ruhige Hand und der wird sich direkt aufregen, wenn das Ding umwirft. Also, und ich muss wirklich sagen, ich finde es auch doch einigermaßen schwer, ja. Ich hatte dir ja berichtet, auch von der Viererpartie, die wir hatten. Da kann ich ja nachher nochmal mehr drüber erzählen. Aber wir haben uns sehr schwer getan. Also ich finde das deutlich anspruchsvoller auch als Menara, je nachdem, wie man es halt spielt. Von daher, ja, also kann man es mit 7-Jährigen, 6-Jährigen spielen, aber ich sag mal, sobald du halt höher baust und sobald du wirklich gucken musst, dass sich nichts berührt und so, je nachdem, wie strikt du es halt auch spielst, ne, darauf kommt es ja auch am Ende an, kann es halt schon schwierig werden und frustig gegebenenfalls für kleinere Kinder.
Vielleicht ist diese 7-Plus-Empfehlung auch der Grund, warum die Spieldauer ab 15 Minuten beginnt. Die Komplexität, die wird, ja, das Rating wird mit 1,08 angegeben. Und das ist jetzt wieder so dieses Ding, Schwierigkeit gegen Komplexität. Also komplex ist es ja wirklich nicht. Man kann aber beliebig schwierig werden, je nachdem auch welchen Modus man spielt, je nachdem wie man an das ganze Ding rangeht. Also es ist ja im Grunde wirklich so, wir kommen jetzt zum Gameplay-Loop her noch, nachher noch. Das, also schwierig zu erlernen ist es ja nicht.
Richtig. Also die Komplexität ist auch super seicht. Von daher muss man ja auch ganz klar hier wieder sagen, es ist halt eher, ja, ich würde sagen, es ist eher wie ein Partyspiel, ne, als jetzt ein komplexeres Kennerspiel. Klar, Familienspiel, so in dem Segment würde ich es einsortieren. Von daher passt, denke ich, die Komplexität ganz gut. Schwierigkeit ist für mich auch eine andere Nummer. Also ich finde schon, dass das vom Schwierigkeitsfaktor her schon jetzt, ne, im Vergleich zu Minare und anderen Kinderspielen, die in einem ähnlichen Alterssegment sitzen, ja, schon deutlich schwieriger jetzt als andere.
Ja, da habe ich ja immer so dieses Problem in meinem Kopf, das haben wir ja mal schon länger besprochen unter uns beiden, was so Rating angeht und die Unterscheidung zwischen Schwierigkeit und Schwierigkeit. Ja, aber dann kommen wir mal zum Rating und hier wird es jetzt interessant. Wir haben eine 7,2 bei 2000 Ratings. Wir haben Platz 615 bei den Familienspielen und Platz 2048 insgesamt. Und wenn man da mal guckt, Rating gegen Rating, dürfen wir auch eines der besten Koeffizienten haben, die wir überhaupt so hatten, oder?
Puh, gute Frage.
Weil für so ein niedrig geratetes Spiel ist das ein richtig anständiger Score, würde ich sagen.
Ja, das kann durchaus hinkommen, ja. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ja, ich glaube, von den Partyspielen oder kleineren Spielen, die wir jetzt so im Podcast auch besprochen haben und die hier noch besprochen werden, würde ich auch sagen, dass das wirklich sehr gut wegkommt. Und es ist ja, hat wirklich ja auch einen guten Leumund. Also man liest ja auch immer wieder drüber, dass das ganz gut ankommt. Und können wir ja, denke ich, auch schon so ganz gut bestätigen.
Auf jeden Fall. Und 2000 Bewertungen ist halt auch, das überrascht mich persönlich, weil, ja, also ich habe von dem Spiel vorher noch nie gehört, was jetzt erstmal nicht überraschend ist. Aber so grundsätzlich von Spielen in, sagen wir, vierstelligen Ratings und dann noch 2000 plus, hat man ja meistens schon mal gehört, auch selbst jemand wie ich. Aber ich habe von dem Spiel noch nie vorher gehört. Das hat mich dann echt überrascht. Wie sieht's denn bei der Verfügbarkeit aus?
Ja, wie immer habe ich geguckt und ja, wir werden ja vielleicht auch den Shop vom Hochverlag mal verlinken bei uns in den Shownotes. Ist für 34 € aktuell zu haben, immer wieder hier auch gesagt, die Prämisse zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen heute. Je nachdem, wann wir sie rausbringen, das wissen wir ja noch nicht so ganz genau. Aber ist aktuell runtergesetzt von 40 € auf 34 €, finde ich einen fairen Preis. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, sicherlich kriegt man es auch auf Amazon, da habe ich jetzt noch nach dem Preis gar nicht geguckt. Ich habe den billigsten rausgesucht und der war tatsächlich beim Hochshop. Und ja, Gebrauch kriegt man es auch ab und zu. Auf Kleinanzeigen immer mal wieder für 20, 25 € finde ich auch einen super fairen Preis. Da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen, meiner Meinung nach.
Ja, wir werden ja noch nachher auf so Materialien und sowas zu sprechen kommen. Also ich finde auch für 40 € ist jetzt kein Schnapper, aber wenn man sich das mal anguckt, kann man das schon machen. Also das lässt sich schon vertreten als Preis, finde ich. Erweiterungstechnisch, gibt es da irgendwas? Das ist ja so meistens die Kategorie, mit der du dich beschäftigst.
Ja, also es gibt eine Promo, die, keine Ahnung, wo man die kriegt. Ich habe tatsächlich versucht, das rauszufinden, ob man die irgendwo online kriegen kann. Habe ich nicht rausgefunden. Die heißt Maneki Neko Promo. Und genau, dann gibt es noch eine Erweiterung, die heißt Tori Pack. Die kriegt man tatsächlich für 17 € im Hochshop und die bringt nochmal eine neue Mechanik mit rein, also quasi so ein bisschen, ja, nochmal ein, zwei neue Kniffe. Da möchte ich jetzt gar nichts groß spoilern, aber das macht das Ding nochmal so ein bisschen komplexer, respektive so ein bisschen mehr Mechaniken einfach dazu, die dazukommen.
Ja, und vom Spielaufbau, du hast die Schachtel rausgeholt und also gefühlt haben wir 2 Minuten später angefangen zu spielen. Also ein bisschen Erklärung war natürlich noch dabei. Das hast du gemacht, während du sozusagen ein paar Materialien ausgepackt hast. Und ansonsten muss man gar nichts groß vorbereiten.
Nee, also da kommen wir ja gleich auch bei den Komponenten nochmal zu. Das hat ein super Inlay und es hat ja sonst, also du kannst die Sachen einfach im Inlay liegen lassen. Deswegen, wenn du das auf den Tisch bringen willst, und das ist ja oft so ein bisschen die Prämisse, die Spiele haben müssen, die ich in meiner Familie oder meinem Bekanntenkreis auf den Tisch bringe, am besten möglichst wenig Regeln und ja, dann am besten auch noch schnell aufgebaut oder auf den Tisch gebracht. Und ja, also ich würde sogar sagen, wahrscheinlich brauchst du hier nicht mal eine Minute, dann hast du das Ding auf dem Tisch und kannst eigentlich mehr oder weniger direkt loslegen. Das ist schon eine Stärke von dem Spiel, meiner Meinung nach.
Artwork und Komponenten. Das Artwork. Wir haben ein sehr buntes Artwork. Also es ist halt dieser Japan-Style für mich. Also ich würde es als Japan-Style bezeichnen. Es hat so irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen in die Cosplay-Manga-Richtung denkt, halt so die Farbgebung, die man sich dann vorstellt. Ich denke, von denen redet man. Es ist halt so grün, blau, pink, quietschig ein bisschen. Ich persönlich habe es gefeiert.
Ich auch, total. Ich finde auch, dass das Artwork, also das Boxdesign finde ich fantastisch. Ich finde, die Box macht ein bisschen was her, wenn sie hier so im Kallax rumsteht. Finde ich es echt wunderschön. Sowohl von außen als auch alles, was drin ist. Ich finde, sie haben hier wirklich einen super Job gemacht, dass auch dieses japanische Setting so ein Stück weit transferieren kann. Ich finde, das schaffen sie hier wirklich gut durch das ganze Spiel. Also von dem Board bis hin zu der Verpackung und der Anleitung transferiert ist das echt ganz cool und ich finde es wirklich erfrischend anders als viele andere Spiele, die wir sonst so spielen.
Und ja, vielleicht fangen wir direkt mit den Materialien und vor allem dem Material in meinen Augen an. Also es ist wirklich sehr vieles aus Holz. Ich weiß gar nicht, ich bin gerade im Überlegen, ist irgendwas aus Plastik dabei? Außer die Würfel vielleicht?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht, nee.
Also diese Strommasten, wie muss man sich das vorstellen? Das sind so Holzstäbe wie Klanghölzchen früher, die man vielleicht aus der Schule kennt, in die ein Loch gebohrt ist und da ist dann eine Kordel durchgezogen. Und das stellt dann so Strommasten dar mit einem Kabel dazwischen, mit einem gespannten Kabel. Und die sind aus schönem, nicht lackiertem Holz, also auch da kinderfreundlich, was natürlich diese 6-Plus-Einstufung nochmal so ein bisschen unterstreicht. Und das hat mir schon echt cool gefallen. Da habe ich auch direkt so gedacht, als du die Schachtel aufgemacht hast, da kannst du schon beeindrucken mit.
Finde ich auch. Ich finde das, also vom Production Value her finde ich das auch und ne, so wie es auf dem Tisch dann steht, finde ich absolut großartig. Also das ist alles hochwertiges Material. Es ist diese Holz Klötzchen, die du gerade angedeutet hast, die ja so Strommasten darstellen sollen, da kommen wir ja später in den Mechaniken dazu, die sind einfach, finde ich, sehen klasse aus und du merkst halt hier, haben sie halt wirklich auch was investiert, ne? Ich glaube, dass wir haben ja eben auch über den Preispunkt gesprochen, das setzt den Preis halt so ein bisschen in Perspektive meiner Meinung nach, weil von der Spieltiefe her hast du hier natürlich jetzt keinen, ja, wie soll ich sagen, vergleich jetzt mal mit sowas wie Space Alert zum Beispiel, wo du bei einem ähnlichen Preis bist, 35, 40 Euro, wo du natürlich von der Spieltiefe, von den Mechaniken, vom Umfang her viel mehr hast. Allerdings hast du halt da, ne, wenn du jetzt so die Komponenten vergleichst und die Qualität der Komponenten und das, was halt drin ist, hast du halt bei Nekojima dieses Echtholz, diese super coolen Holzklötzchen, die mit, ne, mit so einer Kordel verbunden sind und so. Das ist schon absolut großartig und ich finde, das setzt den Preispunkt so ein bisschen relativiert den Preispunkt so ein bisschen.
Ja, das ist ja das, was ich auch angedeutet hatte vorhin schon. Also ich finde, man muss es halt immer in diesem Verhältnis sehen und da finde ich 40 Euro echt völlig okay. Was ich auch noch total krass fand, das habe ich halt erst gemerkt, als wir das Spiel abgebaut haben, weil du hast es halt aufgebaut und wir haben dann angefangen. Diese Platte, auf der man spielt, also es gibt so eine Grundplatte, auf der man spielt, so eine Runde. Und die ist halt auch aus massivem Holz. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, wir spielen die ganze Zeit auf so einem Pappteil, weil es ist halt dann bedruckt und mit bunten Farben bedruckt, weil es die verschiedenen Bezirke so darstellt von der Stadt, in der wir uns befinden. Aber das ist ja halt auch komplett eine massive Holzplatte.
Ja, und auch gar nicht so dünn, also durchaus auch ein Zentimeter dicke Holzplatte, die dann nochmal schön mit dem Artwork bemalt ist, mit die so, ja, du sagst gerade, ne, ist ein runder Kreis. Ich würde jetzt mal schätzen, Durchmesser vielleicht 15, 20 Zentimeter, sowas in dem Dreh. Und in vier
Teilsegmente.
Ja, also vier Segmente eingeteilt, genau.
Kreissegmente.
Genau, vier Kuchenstücke. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Ist es eingeteilt und das macht halt auch vom Tisch was her. Und ich finde das tatsächlich auch nicht unwichtig, dass das massives Echtholz ist, weil, ne, jetzt stell dir mal vor, du platzierst halt diese Holzklötzchen, weil die platziert man ja am Ende des Tages auf dem Board. Wenn das halt aus Pappe wäre, kann das schon durchaus einen Impact haben, gegebenenfalls auf die Stabilität des ganzen Konstrukts. Von daher finde ich das also eine gute und richtige Entscheidung, dass sie hier auch auf Holz gegangen sind.
Ja, und mit genau dieser Angst habe ich es ja die ganze Zeit gespielt gehabt, weil ich dachte, wir reden halt einfach über einen Pappteil und war dann halt so überrascht, als hinten raus ja so eine massive Holzplatte war. Worüber ich noch reden muss, sind natürlich die Katzen. Wir haben, ja, es gibt halt so ein paar Katzen aus Pappe, halt so Pappschemen oder Formen. Das sind so Katzen in verschiedenen ja, Positionen, die man dann halt an diesen Strommasten noch aufhängen wird. Das erklären wir dann, wie das alles noch funktioniert. Aber fand ich nie wirklich einen niedlichen Aspekt. Ich weiß, du magst Katzen nicht so, aber es war schon. Und vor allem verhindert es halt dieses, dass man irgendwie so, ja, dieses typische irgendwas mit Affen macht oder so. Ist halt mal wirklich was Neues und Erfrischendes, fand ich ganz cool.
Ja, finde ich auch. Das ist tatsächlich, das hatte ich jetzt dann in Vorbereitung auf die Folge auch noch gelesen, dass Nikojima ist quasi eine Insel in Japan, die heißt so, und die wird eben auch die Katzeninsel genannt in Japan. Und daher kommt das quasi, dass du halt hier auf der Insel Nikojima halt dann diese Holzstützen platzierst und da halt die Katzen dranhängst, weil es halt auf der Katzeninsel Nikojima eben so viele Katzen gibt.
Ja, cool. Also erstmal cool, dass es eine Katzeninsel gibt. Habe ich auch wieder was gelernt. Und B, cool, dass sie sich so thematisch darüber Gedanken gemacht haben. Das bringt gleich mehr Pluspunkte bei mir.
Ja. Ja, ansonsten gibt es ja nicht mehr so viel Komponenten. Es gibt noch zwei Würfel, ein paar Tokens. Es gibt noch so einen Stoffbeutel, wo auch so ja, Holzcubes reinkommen, die man dann später zieht. Und als letztes gibt es dann noch so ein Double-Layer-Player-Board, kann man ja fast sagen. Eins, wo du dann die Würfel einslottest. Ne?
Gameplay und Mechaniken. Ja gut, wir hatten jetzt die großartigen Materialien, dann kommen wir mal zum Gameplay. Und im Grunde ist es ja komplett simpel, was einerseits diese 1,08 in dem Rating auch ja, aufzeigt und was andererseits ja auch nichts Schlimmes ist. Man hat zwei Würfel und einen Stoffbeutel, aus dem man kleine Plättchen zieht. Und die Story, die da so ein bisschen dahinter steckt, ist, wir sind halt auf der Stadt, auf der Insel, wie ich jetzt erfahren habe, auf der Katzeninsel Nikojima. Und wir wollen die Stromversorgung zwischen diesen vier Stadtteilen aufbauen. Also das Spielfeld besteht aus vier Stadtteilen und wir wollen die mit Strom versorgen. Und wir ziehen halt, also erstmal so der grundsätzliche Gameplay, wir ziehen halt einen Token aus dem Beutel in einer bestimmten Farbe. Das zeigt uns, welche Kabellänge wir verlegen müssen und würfeln dann mit zwei Würfeln, die uns anzeigen, wo wir die Strommasten aufbauen müssen. Also diese Würfel zeigen halt die Farben für die einzelnen Stadtbezirke und noch zwei Sondersachen, wo einmal Joker sozusagen und einmal der Spieler links oder rechts von einem darf entscheiden, müsste ich jetzt lügen.
Rechts.
Rechts. Der Spieler rechts von einem darf entscheiden, wo man es aufbauen muss. Und man hat also zwei Stadtbezirke und man hat eine Kabellänge und dann muss man halt diesen Strommasten platzieren. Man muss ihn so platzieren, dass das Kabel nicht den Boden berührt, dass das Kabel kein anderes Kabel und keinen anderen Masten berührt. Das sind so die Grundprämissen. Und dann baut man wild drauf los, sich so eine Stromversorgung zurecht, bis er umfällt.
Oder auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal tiefer, ein bisschen tiefer rein. Ja, denk, du hast so den groben Gameplay-Loop eigentlich schon gut zusammengefasst. Du hast halt diese vier Stadtbezirke, die, also im Regelbuch sind die halt auch noch so ein bisschen untermauert. Ne? Es gibt halt diesen Gastronomiebezirk, Wohnbezirk, Kulturbezirk und Tourismusbezirk. Und wie du gerade richtigerweise gesagt hast, die muss man halt quasi mit diesen Stromkabeln verbinden. Das ist so ein bisschen die Grundstory, um die es hier geht. Und ja, man würfelt dann und dann setzt man eben man zieht den Cube und es gibt drei verschiedene oder vier verschiedene Cube-Farben. Das ist zum einen Pink, das repräsentiert dann ein kurzes Kabel. Das heißt, du hast dann in der Box, über das Inlay haben wir gar nicht gesprochen, eben tatsächlich bei den Komponenten fällt mir gerade ein, aber du hast quasi in dem Inlay drei Sektionen. Einmal die, wo die Kabel mit Pink drin sind, mit der pinken Kordel. Das sind dann kurze Kabel. Das heißt, da ist die Länge des Kabels, also der Kordel, die beiden Holzklötze miteinander verbindet, relativ kurz. dann hast du einen weißen Cube, da hast du ein mittellanges Kabel und dann die blauen Cubes, das sind eher längere Kabel. Und die sind quasi in diesen drei Segmenten eingeteilt in dem Inlay. Ich müsste jetzt lügen, aber ich würde jetzt mal sagen, so, es gibt von jedem, ich gucke jetzt gerade mal, ja, zwischen, ja, 7 Stück, sehe ich gerade. 7 Stück gibt es insgesamt. Und da hast du 7 weiße, 7 lilane und 7 blaue. Und dann muss man eben, je nachdem, was man gewürfelt hat, die Dinger eben verteilen. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die Holzblöcke, an denen, also die quasi diese Kordel miteinander verbindet oder die Schnur, die sind unterschiedlich lang. Das heißt, du hast wirklich nur so ganz, ganz kleine, die halt wirklich nur so, ich sag jetzt mal 2-3 Zentimeter lang sind. Du hast aber auch wirklich relativ große, die so 10-12 Zentimeter lang sind, hätte ich gesagt. Und so baut sich das halt so nach und nach auf.
Ja, und dann haben wir angefangen und du hast mir so gesagt, ja, in der anderen Spielgruppe, in der du es, oder in der anderen Gruppe, in der du es gespielt hast, habt ihr es so, glaube, bis Stufe 4 geschafft. Und wir versuchen es jetzt einfach mal und gucken mal, weil wir beide, wir hatten da schon einen relativ langen Spieltag, glaube ich, mit Arydia hinter uns und haben einfach gedacht, komm, noch mal was zum Ausklingen und waren beide schon so ein bisschen auch fertig, also ziemlich durch und wolltest so ein bisschen auch den Druck rausnehmen, glaube ich, hatte ich so das Gefühl. Und dann haben wir drauf losgebaut und irgendwie haben wir das wohl ganz gut gemacht.
Es lief richtig gut, ja.
Ja, das war dann, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt dann so ein Effekt, der sich dann irgendwann eingestellt hat. Also am Anfang, du fängst halt an zu bauen und der Anfang ist relativ simpel, weil du hast viel freien Platz und da kommt halt irgendwann dieser Moment, wo du anfängst, aufeinander zu bauen. Und das ist dir ja schon vorher bewusst, weil du ja weißt, dass du nicht alle diese Strommasten da irgendwie auf den Boden stellen können wirst. Also fängst du schon an, am Anfang so ein bisschen strategisch zu planen, was macht Sinn, als Fundamentstangen zu nehmen, dass du da vielleicht nicht zu große Ungewichte nimmst, also die Höhen der Masten einigermaßen vielleicht gleich verteilst, haben wir erstmal gedacht. Und dann fängst du halt so an zu bauen und dann fängst du relativ schnell an, nach oben zu bauen. Und eigentlich dachte ich schon bei dieser zweiten Etage, na, das wird jetzt aber spannend, ob wir das aufeinandergestellt kriegen. Weil man, also ich, wenn ich jetzt raten müsste, dieser Durchmesser von diesen Holzstangen, also 2 Zentimeter vielleicht, 1,5, so irgendwie die Richtung. Also es ist schon gar nicht so dick. Und wenn man das dann so aufeinanderstellt, angenommen, man hat so ein 12 Zentimeter, 13 Zentimeter Grundstange und stellt da drauf halt nochmal so eine 6-7 Zentimeter eine zweite Stange drauf. Da denkt man sich schon, ob das jetzt so funktioniert, aber überraschenderweise hat das ganz gut funktioniert. Und dann endet dann irgendwann, dass wir vor jedem Hinstellen angefangen haben, Fotos zu machen, weil wir dachten, jetzt ist das Letzte, jetzt ist das Letzte. Das fand ich unglaublich witzig.
Ja, es ist, also ich glaube, man kann sich das halt nur so, es ist halt nur schwierig, so beim Podcast das zu erklären, wie das dann am Ende aussieht, aber man muss sich das halt wirklich so vorstellen, dass man so nach und nach, ne, am Anfang verbindet man halt diese Stromkabel nur auf diesem runden Board und irgendwann hast du halt keinen Ausweg mehr und ist natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, was du auch würfelst. Das bringt so ein bisschen diesen Randomness-Faktor mit rein und irgendwann kommst du halt nicht drum rum zu stapeln und dann darfst du dir halt immer so eine Kombination an Holzstäben aussuchen und musst halt gerade so gucken, wie könnte es jetzt passen und dann, also, ne, wir können ja gleich auch, oder reden ja später sicher auch nochmal über die verschiedenen Modi. Wir haben es ja nur kooperativ gespielt, deswegen, das ist unser Hauptfokus jetzt hier auch in der Folge heute. Also es ist schon so, dass man sich dann auch regelmäßig abspricht, ne, so, wir haben ja dann schon immer, irgendwann sind wir ja nur noch, haben wir ja nur noch beide gestanden und haben gar nicht mehr gesessen, haben dann gesagt, okay, wo könnte man das jetzt hinbauen und, also das funktioniert schon wirklich sehr gut, muss man wirklich sagen. Ich finde, das hat wirklich diesen Spannungsbogen gehabt, ne? Am Anfang war es noch so relativ relaxed und wir werden ja sicherlich vielleicht auch dann später, dass die Leute sich das mal besser vorstellen können, dann, wenn die Folge live geht, auch mal ein paar von unseren Bildern auch mal auf dem Discord posten, auf Instagram posten, dass man sich das noch besser vorstellen kann. Aber das, ich finde, das hat die Prämisse schon gut gehalten, so ein spannendes Geschicklichkeitsspiel zu sein.
Ja, also das kann ich sagen, wenn die Folge rauskommt, werde ich auf jeden Fall einen Post auf Instagram machen mit den Fotos und ich gehe davon aus, auf Discord werden wir auch ein paar Fotos dazu posten. Ich muss echt sagen, es hat für mich halt deutlich besser geklappt als diese ganzen Geschicklichkeitsspiele, die du schon angesprochen hast. Von Jenga angefangen über Minara. Da gibt es ja noch einiges, was es so an Balance- und Geschicklichkeitsspielen gibt. Und die meisten davon kennt man halt kompetitiv. Aber auch da gibt es ja einen Spannungsmoment. Aber das hat für mich hier irgendwie noch besser funktioniert, weil es wirkt halt nicht so absehbar. Also ich dachte halt so oft, das funktioniert nicht, aber im Grunde ist das Ganze in sich stabiler, als man erstmal glaubt. Und man kann das ja auch ein bisschen stabilisieren, indem man diese Masten so ein bisschen miteinander verdrehen. Also um die eigene Achse drehen, dadurch strafft man das Kabel, die Kordel, weil man die dann so ein bisschen dreht und dann ein bisschen straffer macht oder man kann sie mal weiter durchhängen lassen und so Tricks kann man ja machen. Und dadurch schafft man es wirklich, ein relativ stabiles Gebilde hinzukriegen. Und das hat mich wirklich überrascht.
Absolut. Es gibt ja noch so ein paar Sonderregeln. Ne? Du hast ja vorhin auch schon angedeutet, dass die Kabel dürfen sich halt nicht miteinander berühren. Da gibt es halt auch eine strenge und eine nicht so strenge Variante. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ja ich sag mal, den Strommast platzierst und während du es noch am Platzieren bist, berühren sich die Kabel. Da kannst du halt sagen, ne, zum einen, es gibt halt diese nicht so strenge Variante, ist vollkommen fein und es zählt halt erst, wenn du sagst, okay, der Strommast steht jetzt. Es gibt aber auch die Variante, die so ein bisschen strenger ist, wo du halt wirklich sagst, okay, sobald sich zwei Kabel miteinander berühren, Spiel fertig. Was ich schon ehrlicherweise relativ krass finde. Wir sind ja jetzt auch nicht so die kompetitiven Spieler, deswegen glaube ich, ist das halt eher für den kompetitiven Modus geeignet, aber das ist halt so ein Ding. Und was ja auch nicht erlaubt ist, ist, dass man die Schnuren um einen Strommast rumwickelt. Das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß noch, als wir es Weihnachten gespielt haben, habe ich es ja mit meinen Eltern, mit meiner Frau gespielt. Das Erste, was mein Vater gemacht hat, war natürlich das ganze Kabel, um den Strommast zu wickeln. Hat er direkt die Lache auf seiner Seite gehabt. Muss man dann direkt sagen, nee, darfst du nicht. Und hat es dann natürlich direkt umgeschmissen, war dann die Konsequenz. Und das Letzte, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, was man auch nicht darf, ist, dass man sowohl die Masten als auch die Kabel dürfen nicht über den Rand des Holzboards drüber hinausragen. Das ist halt auch tatsächlich dann irgendwann relativ schwierig zu managen, weil es ist schon, wäre schon komfortabel, wenn du die Masten und zwar aufs Board stellen könntest und das Stromkabel darüber hinausragt, aber das darf man eben auch nicht. Und das macht es dann schon immer schwieriger, je mehr Kabel du halt dann aufbaust.
Ich fand gerade am Anfang es schwierig mit dieser Prämisse, dass das Kabel ja den Boden nicht berühren kann, weil wenn du am Anfang halt lange Kabel ziehst, dann musst du das wirklich relativ weit auseinanderstellen, weil du ja nur die Höhe hast, die sozusagen diese Masten erzeugen und das Kabel hängt halt so ein bisschen durch. In späteren Ebenen ist das manchmal nicht so ein Problem, manchmal schon ein Problem, weil du dann vielleicht über zwei Masten baust, die nicht miteinander verbunden sind und da kann das Kabel dann halt runterhängen. Da wird das dann einfacher, da gibt es dann eher Probleme, dass man sich in der Luft nicht mit den Kabeln begegnet. Also es hat alles so sein, also was ich nur sagen will, es gibt halt verschiedene Tücken, die während des Spiels sich halt auch ändern, was ich auch ganz, ganz cool fand zu erleben.
Ja.
Aber wir haben jetzt von Katzen gesprochen. Möchtest du denn erklären, wie die Katzen jetzt ins Spiel kommen?
Ja, obwohl du ja eigentlich der Katzenfreund von uns beiden bist. Von
daher, ich fange mal an. Du sagst, nee, mach du mal.
Mach du mal.
Nee, also es ist relativ simpel. Es ist ja noch neben diesen drei Cubes, die du erwähnt hast, sind auch noch schwarze Cubes in dem Stoffbeutel. Und wenn man einen schwarzen Cube zieht, dann muss man eine Katze platzieren. Und zwar an einem Kabel in der Farbe des zuletzt platzierten Kabels.
Egal welchem.
Und das bringt halt nochmal eine komplizierte Variante oder eine kleine Komplexität rein, weil das dann natürlich für ja so eine Ungleichgewicht sorgt und nochmal Druck ausübt auf diese Kabel. Und die Katzen haben auch ein gewisses Gewicht. Also es gibt große und kleine Katzen und man kann sich das dann halt erstmal aussuchen. Aber ist halt die Frage, versucht man es erst mit den kleinen unten rum und um dann oben, wenn es immer instabiler wird, nur noch die großen, schweren Katzen zu haben? Oder versucht man die großen Katzen unten hinzuhängen, wo sie vielleicht das Kabel zum Boden ziehen und dann berühren die Katzen oder das Kabel den Boden? Das sind auch noch so Abwägungen, die man machen muss.
Ja, und die Katzen dürfen halt auch nicht, also die dürfen zum einen nicht andere Kabel noch berühren. Also das heißt zum einen, ne, wenn du sie, das war ja bei uns später auch irgendwann der Fall, dass wir die Katzen irgendwann im zweiten, dritten, vierten Stock irgendwo aufgehangen haben. Und dass dann natürlich das Risiko da ist, A, dass es natürlich unstabiler wird, je höher du die aufhängst. Und B, dass sie halt dann Stromkabel darunter berühren, das ist halt nicht erlaubt. Und was auch nicht erlaubt ist, da hast du ja auch ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, dass man die Katzen quasi relativ nah an einen der beiden Strommasten hängt und die dürfen aber den Masten nicht berühren. Und ich weiß noch, dass du hast ja sogar irgendwann mal dann Fotos gemacht, um mir zu beweisen, dass die Katze einen Mühmeter noch von dem Strommasten weghängt, ja?
Ja, weil ich selber kaum geglaubt habe, dass es nicht berührt. Ich habe de facto nicht nur dir, sondern sogar mir beweisen wollen, dass da noch Licht dazwischen durchkommt.
Ja, also was man vielleicht noch kurz dazu sagen sollte, dass wir hatten das ja vorhin schon kurz angedeutet, dass es gibt hier halt wieder so eine Art Highscore-Track, nennen wir es mal so. Das ist halt dieses Double-Layer-Playerboard, was dabei ist, wo man dann ja mehr oder weniger Level tracken kann. Das heißt, du hattest ja am Anfang erklärt, man würfelt am Anfang immer die beiden Würfel, dann zieht man einen farbigen Cube aus dem Beutel und wenn man den quasi abgearbeitet hat, heißt, man hat eine Katze aufgehängt und oder einen Strommasten aufgebaut, dann slottet man diesen Würfel quasi auf dieser Levelleiste ein. Und ein Level sind immer 4 Cubes, das heißt, ja, das ist schon relativ knackig meiner Meinung nach, weil es gibt insgesamt 7 Level. Und um quasi ins Level 2 zu kommen, musst du 4 Cubes, also sind quasi, wenn man zu zweit spielt, ist jeder zweimal dran, wenn man zu viert spielt, jeder einmal. Und ja, also wenn man dann halt relativ am Anfang nur die langen Kabel zieht oder so, oder nur die kurzen und man muss immer relativ weit auseinander miteinander verbinden, dann wird das halt schon irgendwann relativ schwierig. Und deswegen finde ich das einfach nur nochmal so zum Erklären halt, dass man halt da diese Level trackt. Auch hier ist es ja wieder so, ne, ist wieder unsere oder meine Meinung zumindest, gerne mal deine dazu, aber wir sind ja jetzt nicht so die Highscore-Jäger, sondern uns ging es halt darum, möglichst weit zu kommen oder ja, beziehungsweise halt möglichst hoch zu bauen oder ne, möglichst viel zu verbauen. Von daher, ich hätte das jetzt tatsächlich gar nicht gebraucht, diesen Tracker des Levels. Weiß nicht, wie es dir da ging.
Also ich hätte es nicht gebraucht, um eine Vergleichbarkeit mit anderen Spielen oder sowas zu machen oder einen Highscore zu jagen. Wo ich es ganz interessant fand, ist, um selbst zu sehen, wie ist denn das, was wir da jetzt gerade machen? Also wenn man im 5. und 6. Level ist, kann man ja von 7, kann man ja schon davon ausgehen, dass es gar nicht so schlecht läuft gerade. Während wenn man im 1., 2. ist, man sich vielleicht denkt, okay, da brauche ich mir noch nicht so Gedanken machen. Das hat tatsächlich bei mir für so eine gewisse Sorglosigkeit am Anfang gesorgt. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber so die ersten einmal 3-4 Mal, wo ich so Masten platziert habe, habe ich mir gar nicht so den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe gedacht, ey, wir sind erst im 2. Level mit den Cubes, das wird schon passen.
Ja, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich schon ja locker 5-6 Runden an Weihnachten auch gespielt hatte. Das heißt, so ein bisschen konnte ich schon einschätzen, was Sinn macht und was nicht. Und wir haben uns natürlich ja trotzdem auch immer irgendwie so ein bisschen abgesprochen, auch vorher. Aber ja, es ist, also gerade am Anfang ist man schon so ein bisschen sorglos und denkt halt, ja, hier ist noch so viel Platz, aber das eskaliert natürlich schon relativ schnell. Ja, spätestens wenn du 3-4 Mal von einem in denselben Bezirk ein Kabel bauen musst, dann musst du dann eigentlich relativ früh schon nach oben bauen und dann wird es irgendwann schon tricky, ne? Und das finde ich, das klappt halt hier wirklich sehr gut, dass man von Anfang an halt schon so ein bisschen versucht, okay, ich fange halt vielleicht an, in der Mitte erst aufzubauen. Ich muss aber auch parallel gucken, dass ich dass jemand halt Katzen dranhängen kann. Und so, beziehungsweise geht dann weiter nach außen und so. Ich finde, das hat schon ganz schön viele auch so taktische Elemente, ne, in einem sehr seichten Sinne. Aber ich finde, man hat hier schon einiges an Möglichkeiten zu überlegen, wie man halt was dann am Ende bauen möchte.
Wollen wir dann mal so ein bisschen auf die verschiedenen Modi eingehen oder möchtest du noch was zu Gameplay sagen?
Ja, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, was mir relativ stark aufgefallen ist. Aber das war halt eher in der Viererrunde. Das war jetzt bei uns gar nicht so krass ins Gewicht gefallen. Was mir aufgefallen ist, dass es so eine Mini-Kritik, sage ich mal, an dem Spiel, ist, dass es natürlich dann schon, also es ist dann relativ irgendwann auch ein bisschen glückslastig, was du halt würfelst. Ja, weil wenn du halt wirklich am Anfang A, immer dieselben Bezirke würfelst und B, auch immer dieselbe Kabellänge ziehst aus dem Beutel, dann hast du irgendwann keine Chance mehr. Also ich glaube, als wir es zu viert gespielt haben, wir sind nie über Level 3 hinausgekommen oder 2, ich weiß gar nicht, 2 oder ich glaube 3. Und dann haben wir es ein, zwei Mal gespielt und waren direkt auf Level 7 und wir sind bis zum Ende fast gekommen, oder? 6 oder 7?
Ja, es haben, glaube ich, noch 2 Strommasten gefehlt.
Also von daher, da habe ich halt gemerkt, dass wir in dieser Viererkonstellation, klar, wir haben jetzt auch, ne, wir haben halt dabei noch ein bisschen gequatscht, das war halt eher so ein geselliger Abend, da hat man sich jetzt nicht so krass abgesprochen, deswegen waren natürlich auch jetzt die Masten nicht so sauber platziert, wie wahrscheinlich, wenn, als wir es gespielt haben, aber es war dann halt schon oft so und deswegen sind wir auch nie so weit gekommen, dass dann immer irgendwelche Würfelkombinationen und oder Kabellängen eben gefallen sind, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr gab, als das Ding umzufeuern, ne, das ist mir wirklich aufgefallen, dass das natürlich schon so ein Element ist, dass es halt irgendwann Point of No Return so ein bisschen ist dann erreicht. Und du hast dann auch so ein bisschen, ich sag mal, so Eldritch-Horror-like, ja, es hängt dann halt an dem Würfelwurf am Ende, kannst du machen, was du willst, ja, weil du hast halt schon so hoch gebaut oder kannst es nicht mehr so bauen, dass die Kabel sich nicht berühren oder was auch immer. Das ist mir schon aufgefallen, dass es da so ein gewisses Glückselement natürlich mit drin hat, was aber ja auf der anderen Seite auch die Würze so ein bisschen ausmacht, muss man ja auch sagen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, habt ihr es, vielleicht nur als Frage, ihr habt es auch kooperativ gespielt, oder? Ihr habt es nicht kompetitiv gespielt?
Ja, korrekt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, wenn man sagt, ja, dann wird es halt schwierig, wenn man dieselben Kabellängen und so zieht. Ein Problem, was dabei entsteht, ist, durch die unterschiedliche Höhe der Strommasten wird man halt so schief im Bau. Und man kann das halt ausgleichen, indem man das immer versetzt macht. Aber das gerät halt auch an seine Grenzen an der Stelle. Und da kommt dann so ein Ungleichgewicht in dieses ganze Gebilde was oder Konstrukt, das man da baut, dass man dann halt irgendwann ja kaum noch eine Chance hat.
Ja, ist auf jeden Fall so. Ich denke, dass das schon ein Punkt ist. Und tatsächlich noch ein weiterer Punkt, der mir auch aufgefallen ist, der eben auch anders war, als wir gespielt hatten. Weil als wir gespielt hatten, hatten wir ja hier unten gespielt, an unserem Brettspieltisch. Und als ich es halt mit meiner Family gespielt habe, haben wir oben halt am Esszimmertisch gespielt. Und da ist halt das Problem, und das ist eine große Empfehlung, die ich habe, wenn ihr das Spiel spielt, dass halt jeder zu jeder Zeit Zugriff hat, auch um den Tisch rumzugehen. Das war schon ein Problem, als wir zu viert gespielt haben, weil 2 saßen auf der einen Seite auf der Bank. Das heißt, mein Vater saß irgendwie ganz hinten in der Ecke und wenn der halt ein Kabel hätte platzieren müssen, was bei mir auf der Seite war, dann hätte er halt rauskommen müssen und so. Das war halt alles immer so ein bisschen schwerfällig, sage ich mal. Also das ist schon eine Empfehlung, das ist mir halt auch aufgefallen. Irgendwann waren dann halt teilweise, waren wir auch dann zu faul an Weihnachten, als wir es gespielt hatten, dann immer wieder aufzustehen, um den Tisch rumzulaufen, da mussten wieder andere Leute aufstehen, dass du wieder richtig drankommst und so. Und dementsprechend ist es halt einfach das Konstrukt schneller umgefallen. Und das war halt hier natürlich deutlich easier, als wir es zu zweit gespielt haben, weil wir hier unten gespielt haben. Das heißt, ich hatte es ja eben schon gesagt, wir haben irgendwann beide nur noch gestanden und du bist um den Tisch rumgegangen, wenn du dran warst und umgekehrt genauso. Und das war schon sehr wertvoll. Und ich glaube, dass wir deswegen auch unter anderem, auch wegen des Würfelglücks, aber dass wir deswegen auch deutlich weitergekommen sind. Das ist schon so ein Aspekt, den ich auch nochmal erwähnen wollte.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil du so erzählt hast, wie am Tisch sitzen, also so ab Stufe 5 hat, glaube ich, keiner von uns mehr gesessen. Da standen wir beide nur noch mit hinterm Kopf verschränkten Armen neben dem Tisch und haben gesagt, oh Gott, wie soll man denn das nächste platzieren? Ja, vielleicht einfach der Vollständigkeit halber mal erwähnen, wie der kompetitive Modus abläuft, weil es ja im Grunde keine Zauberei ist. Also im kompetitiven Modus gibt es, soweit ich weiß, 2 Änderungen. Es ist einmal, dass die Katzen, dass man die dann nicht selber aufhängt, wenn man das Klötzchen zieht, sondern dass man dieses Klötzchen dann an einen beliebigen Spieler weitergibt und der muss in seinem Zug die Katze aufhängen. Wenn ich mich nicht völlig irre, zusätzlich dazu, dass er einen Mast aufstellen muss. Aber könnte ich mich jetzt irren?
Nee, ist ja, so, nee, ne? Stimmt, ja.
Und das war die zweite Änderung, und das ist relativ leicht zu erraten, ist natürlich, dass der, bei dem es umfällt, der hat verloren. Das sind so die 2 Änderungen. Ansonsten läuft das Spiel ja relativ ähnlich ab.
Ja, das Einzige, was nicht unbedingt anders ist, aber natürlich einen anderen Impact hat, ist, dass wenn du die beiden Würfel würfelst und du die schwarze Seite würfelst, dass du dann natürlich dem, der rechts von dir sitzt, dass der dir dann sagt, was du, ne, in welchem Bezirk du es aufbauen sollst, dass du da eben nicht sagst, okay, nimm einfach das, was für dich am besten passt, weil wir spielen kooperativ, sondern der sucht sich halt das maximal schlechteste, den maximal schlechtesten passenden Bezirk dann eben aus, sodass halt das Risiko höher ist, dass der oder diejenige halt den Turm dann umwirft. Das ja, ist dann ja so ein bisschen wie bei Jenga ja auch, ne? Haben wir eben auch schon kurz referenziert. Das ist ein Spiel, das wir tatsächlich in der Familie auch früher extrem oft gespielt haben. Und das ist halt dann einfach so, dass halt einfach einer verliert. Und das kann sich natürlich auch kacke anfühlen, ne? Das ist auch so ein Punkt, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Ich bin früher immer jemand gewesen, der, also sobald wir Jenga gespielt haben, war ich immer derjenige, es war klar, dass ich derjenige bin, der den Turm umwirft, weil ich habe kein ruhiges Händchen gehabt. Es war immer klar, dass ich ihn umwerfe. Von daher habe ich dann irgendwann auch gar nicht mehr gerne gespielt. Und das kann hier natürlich auch passieren, dass du, wenn du eben ne, kein ruhiges Händchen hast oder einfach da dieses Geschick nicht hast, dass du dann eben immer derjenige bist, der es umwirft. Und es ist im kompetitiven Modus natürlich schon super frustig dann. Und das kann dann auch dazu führen, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast, es zu spielen. Ja, und das, ja, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und ich finde, das funktioniert halt trotzdem. Und ich finde, es funktioniert halt viel besser im Koop-Modus, weil du dir halt gegenseitig helfen kannst. Du kannst dir Tipps geben, wo du es besser hinbauen kannst und so. Das hat ja bei uns auch gut funktioniert, ne? Du hast mir mal Tipps gegeben, weil du einen anderen Blickwinkel hattest und umgekehrt. Deswegen spielen wir ja auch einfach lieber kooperativ als kompetitiv. Aber das wollte ich auch einfach nur nochmal gesagt haben, dass das natürlich irgendwie an frustig werden kann für Leute, die halt dann irgendwie Probleme haben mit ruhigen Händen oder halt mit der Geschicklichkeit.
Ja, und das ganze Gameplay ändert sich natürlich. Also wir haben jetzt nur so die mechanischen Sachen, die sich ändern. Aber natürlich, während man im Kooperativen halt versucht, es so zu bauen, dass der andere es möglichst leicht hat, halt auch noch was zu platzieren, ist es ja im Kompetitiven dann eine komplett andere Hausnummer. Dann versucht man es möglichst wackelig. Du kannst ja auch die Klötzchen nicht genau übereinander stellen, sondern du könntest sie auch so halb überragen lassen über den unteren Pfosten, dass es maximal wackelig wird und es der andere es richtig schwer hat. Und das sind dann halt Effekte, die da kommen. Und wo ich genau weiß, dass das nicht meine Art von Spielen ist, aber es ist halt Teil dieses Spiels, dass es das auch in diesem Modus gibt.
Ja, was natürlich auch passieren kann, ich denke, das ist offensichtlich, aber ich denke, das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, was natürlich auch passieren kann, und das war bei uns tatsächlich auch der Fall, als wir zu viert gespielt haben, dass es ein relativ abruptes, schnelles Rundenende geben kann. Ne? Dass, ne, du hast irgendwie dich gerade so drauf gefreut, dass du gleich wieder dran bist und ja, keine Ahnung, dann ist halt mein Vater wieder dran und der schmeißt das Ding halt zum fünften Mal in Folge um. Und das führt natürlich dazu, dass die Fehlertoleranz ist halt super gering, ne? Weil also wenn du halt einmal irgendwie falsch an den Tisch kommst oder so, wie bei Jenga halt auch, ne? Das ist halt wirklich so. Und vor allem, wenn du dann irgendwann in die Höhe gebaut hast, deswegen sind wir ja dann irgendwann auch weggegangen vom Tisch, dass ja keiner irgendwie an den Tisch kommt, dann fällt das Ding halt super leicht rum und dann führt das halt zum abrupten Spielende. Das kann natürlich auch irgendwie frustig werden. Also für uns war das jetzt nicht so, weil wir es halt wirklich eher casual gespielt haben und so eher neben Gesprächen und Diskussionen, die wir halt eben sowieso Weihnachten hatten. Aber das ist halt auch was, wo man sich einfach drüber im Klaren sein muss. Ja.
Dann habe ich noch von einem zweiten Modus nur in der Anleitung gelesen, dass es die Option gibt, die ich mir relativ schwierig vorstelle oder sehr nach Insel sich anhört. Ein Solo-Modus. Nikojima im Solo-Modus. Wo man dann halt natürlich versucht, maximal optimal zu bauen für sich selbst und sich selbst immer wieder zu übertreffen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich mir so langzeitmotivativ es sehr schwer vorstellen.
Hier sind wir halt auch nicht die Typen für, ne? Wir spielen ja sowieso auch generell nicht so viel Solo. Ich habe es ja ein paar Mal versucht, du ja auch, glaube ich, ne, mit Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Ich habe auch schon einiges mal Solo versucht, aber ich bin einfach nicht der Solo-Spieler. Von daher würde mir da generell die Motivation zu fehlen. Nicht nur jetzt bei Nikojima, sondern wirklich auch so ein bisschen generell. Es ist halt schon so, das finde ich, ist mir extrem aufgefallen, als wir es gespielt haben. Also man war schon ein Stück weit stolz am Ende, oder? Also ich finde, das, was wir da aufgebaut haben, irgendwie mit teilweise 5, 6 Strommasten aufeinander gestapelt und so, und es hat trotzdem noch gehalten. Das kann ich mir halt vorstellen, dass das Solo halt auch funktioniert, ne? Dass du dir halt sagst, hey, meine Ambition ist es halt wirklich mal alle Strommasten irgendwie zu verbauen. Das Ding soll noch stehen. Und dass sich das natürlich dann irgendwann gut anfühlt, wenn du das halt mal schaffst. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen der Charme des Solo-Spielens, ne? Das, keine Ahnung, warum spielst du Solo im Boss-Battler? Weil du den Boss wegknallen willst und willst dir sagen, ich habe das alleine geschafft, so. das kann ich mir schon irgendwie gut vorstellen. Ich bin halt einfach nicht der Solospieler, deswegen bin ich da bei dir. Ja, mir würde da auch die Motivation, glaube ich, für fehlen.
Ja, absolut. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da so eine gewisse Motivation daraus zieht, so auf dieses perfekte Spiel hinzuarbeiten. Da hast du einen Punkt. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich ja gemerkt habe in dem Spielen mit dir, dass so diese zweite Perspektive oder die zweite Sicht auf dieses ganze Gebilde auch halt hilft. Dass man sehr schnell in eine Einbahnstraße gedanklich läuft, weil man nicht ständig um den Tisch rumläuft und man es vielleicht nicht aus allen Perspektiven sieht, weil man nicht über alle Möglichkeiten nachdenkt und so weiter. Also die Diskussion, die man hat, wenn man das kooperativ spielt, die ist ja schon da und die hilft halt auch, das Ding zu bauen. Aber damit sind wir jetzt bei kooperativ und auch da gibt es verschiedene Modi. Ich glaube, die funktionieren auch im Kompetitiven, oder?
Exakt. Also es gibt insgesamt noch 4 verschiedene Varianten, wie man Nikojima spielen kann. Und alle diese Varianten funktionieren sowohl im kooperativen als auch im kompetitiven Modus. Die werden wir ja gleich alle 4 mal so ein bisschen erklären. Ich glaube, wir brauchen keinen Hehl draus machen, dass wir die nicht gespielt haben. Aber können ja durchaus mal unsere Meinung dazu sagen, weil wir ja vom Spielgefühl her es durchaus beurteilen können, wie die funktionieren. Und wir haben jetzt auch gar nichts zur Spielzeit gesagt, aber wir haben es jetzt auch ein paar Mal gespielt. Ich habe es, wie gesagt, in meiner Family gespielt. Ich glaube, wir können es schon ganz gut beurteilen, wie es funktioniert. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, diese 4 Varianten, die wir jetzt gleich erklären, plus den Solo-Modus, plus eben Koop und Kompetitiv. Ne, wir hatten vorhin so ein bisschen auch schon über den Preispunkt gesprochen, das spielt darauf ja auch so ein bisschen ein, ne, über Stichwort Replayability und so. Dass wenn du wirklich das Ding geil findest, dann kannst du hier wirklich dich auch in den Modi noch so ein bisschen verlieren.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen Modi sind 3 Modi, die es in meinen Augen halt einfach so ein bisschen die Schwierigkeit einstellen oder ändern und ein Modus, den ich verrückt finde. Aber vielleicht fange ich einfach vorne an. Also wir hätten den Modus des Stadtdschungels. Und bei diesem Stadtdschungel hat man halt die Einschränkung, dass man nur 2 Masten aufeinander stellen kann, also nur auf 2 Etagen sozusagen bauen kann. Was halt so ein bisschen mehr dafür sorgt, dass man sich Gedanken macht, dass man diese Grundplatte besser nutzt. Und das ist zum Beispiel mir auch aufgefallen bei unserem Spiel, darüber haben wir uns ja gar keine Gedanken gemacht. Wir haben so schnell in die Höhe angefangen zu bauen, dass wir de facto nie eine perfekte Basis gebaut haben. Und das ist halt so ein Modus, der sorgt dafür, dass man sich halt darum sorgt, eine gute Basis hinzustellen, weil man nur die Möglichkeit hat, 2 übereinander zu bauen. Der zweite Modus wäre Hochhäuser. Und der ist dann wieder genau das Gegenteil. Bei dem Bezirk darf man dann bei der Variante darf man in jedem der 4 Bezirke nur 2 Masten aufstellen. Also auf den Boden stellen. Und dann muss man anfangen, in die Höhe zu bauen. Im Grunde ist das das, was wir gespielt haben. Ohne es bewusst gespielt zu haben.
Im Prinzip ist das ja so ein bisschen genau das Gegenteil von dem Stadtdschungelmodus, ne? Weil im Stadtdschungelmodus willst du halt möglichst wenig hochbauen oder darfst möglichst wenig hochbauen. Und im Hochhäusermodus darfst du ja mehr oder weniger nur hochbauen, weil du halt nur jeweils 2 Masten in einem demselben Bezirk haben darfst, ja. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es gab schon den einen oder anderen Bezirk, wo in unserem Spiel, wo wir mehr als 2 hatten, wahrscheinlich maximal 3. Ich glaube, viel mehr hatten wir auch nicht. Aber ja, es bringt halt so ein bisschen mehr Würze rein, ne? Auch dieser Stadtdschungelmodus, das ist halt so ein bisschen, es macht es deutlich schwieriger. Ich könnte mir das tatsächlich nicht vorstellen, weil, also das kommt natürlich auch dann so ein Stück weit darauf an, wie streng man dann ist mit diesen Stromkabeln und wenn die sich berühren und so, gerade wenn du nicht hochbauen darfst, dann wird das natürlich schnell zum Problem, ja. Dann musst du halt wirklich auch nochmal nicht nur gucken, wie du die, ne, Kabel miteinander, also wie du die Kabel verbindest, sondern du musst ja wirklich auch darauf achten, welche Höhen du verwendest, wenn du die dementsprechend baust. Von daher finde ich das, ja, ist deutlich schwieriger am Ende.
Und beim Hochhausmodus ist es ja auch wichtig, dass du möglichst ausgewogene Türme machst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was so diese Klötze angeht, da sind auch schon ein paar unfaire dabei. Also da gibt es so einen Strommast, der hat auf der einen Seite fast 20 Zentimeter Länge und auf der anderen Seite vielleicht 3, 4 Zentimeter. Und wenn du damit in die Höhe baust, erzeugst du halt ein riesiges Gefälle an Höhe. Und das ist dann schon, also da muss man dann schon drauf achten, wenn man gerade so in dem Hochhaus-Modus spielt.
Ja, man muss dann halt wirklich auch gucken, welche von den anderen Kabellängen man dann, weil da gibt es ja in jeder Kabellänge gibt es ja mehr oder weniger auch höhere und niedrigere Klötze, muss man halt dann wirklich so ein bisschen vorplanen, ja, man, das haben wir jetzt gar nicht im Detail gesagt, aber man darf sich ja wirklich von den 7 Klötzen oder von den 7 Strommasten, die dann miteinander verbunden sind, ja wirklich auch, man darf die ja theoretisch alle rausholen aus der Box und sich dann wirklich eins davon aussuchen. Es ist nicht so, dass man dann einfach random eins zieht oder so, das wäre dann wahrscheinlich nochmal Next Schwierigkeitslevel, dass man einfach random eins rausziehen muss, aber das kann man ja dementsprechend so ein bisschen planen, ja, ich glaube, wenn wir so einen Modus gespielt hätten, dann hätte ich, glaube ich, schon gesagt, dass wir alle diese Dinger aus der Box, aus dem Inlay rausgeholt hätten und dann wirklich auch so ein bisschen geplant hätten, okay, das kombinieren wir später mit dem, das mit dem, weil sonst kommst du genau in diesen Engpass, den du gerade beschrieben hast, dass du dann irgendwann einen hohen Klotz mit einem niedrigen Klotz hast, den du gar nicht aufbauen kannst, weil das Stromkabel dann auf dem Boden schleift.
Ja. Den dritten Modi, den hast du de facto schon so ein bisschen vorhin erklärt, nebenbei. Der nennt sich Expertenmodus und du hattest ja schon gesagt, dass man entweder das streng spielen kann oder nicht so streng und das ist dann halt die ganz strenge Variante. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt darf ein Kabel, ein anderes Kabel oder einen anderen Masten oder den Boden berühren. Wir haben ja einen normalen Modus gespielt, einfach weil es halt auch sinnlos ist, in meinen Augen zu verlieren, nur weil man beim Aufbauen weiß nicht, ein bisschen ungeschickt war. Ich glaube, dafür sind wir auch mittlerweile alt genug, um nicht sowas zu brauchen und nicht kompetitiv wahrscheinlich auch genug.
Ja, ich sehe es halt immer wieder, egal ob das auf Instagram oder sonst wo ist. Es gibt ja genügend, ja zu Recht auch, und Gott sei Dank ist das so, auch Spieler, die kompetitiv viel lieber spielen und die es am besten hart ins Gesicht wollen. Ja, das ist ja auch vollkommen fein. Wir sind halt einfach nicht die Typen. Was vielleicht noch interessant ist im Expertenmodus ist, dass du, wenn du zum Beispiel einen Fehler machst, ja, nehmen wir mal an, du berührst 2 Stromkabel miteinander, was ja nicht d'accord ist, dass dann im kompetitiven Modus bei dem, denn das passiert, der scheidet quasi aus. Das heißt, das Spiel ist nicht fertig, sondern der, dem das passiert, der scheidet aus und das funktioniert dann quasi so lange, bis halt nur noch einer übrig ist und das Gebilde noch steht.
Last Man Standing Variante.
Ja.
Und dann kommen wir zur vierten Variante und das ist die wildeste, finde ich. Das ist die Team-Variante. Und jetzt denkt man ja, okay, man ist in Teams und entscheidet dann halt zusammen und dann stellt einer auf. Nee. So einfach haben sie es nicht gemacht. Also man ist in Teams, man entscheidet auch zusammen, wo man das hinstellt. Aber dann ist es so, dass man auch als Team, als Zweierteam zusammen diese Masten aufstellt, indem jeder einen Masten in der Hand hat. Und das ist halt wirklich eine wilde Geschichte. Weil es ist halt schon schwierig genug, wenn man selbst es steuert und so selbst den Moment, wann man aufsetzt, den Moment, wann man sich wohin bewegt mit den Masten. Und dann, man hat ja dann immer sowas, macht man es besonders schnell, macht man es besonders langsam, setzt man mit ein bisschen Kraft auf dem Masten drauf, damit er erstmal steht, um dann loszulassen und so. Und dann halt auch noch jemand anderen zu haben, der den anderen Masten führt, das ist schon eine wilde Geschichte.
Also das finde ich schon auch vogelwild. Also das hätte ich ja doch zu gern mal ausprobiert, so im Nachhinein betrachtet, bevor wir es weggepackt haben. Also dass du ja wirklich dann, jeder nimmt eine Seite des Dings und muss das dann platzieren, das stelle ich mir wirklich auch vogelwild vor. Aber das ist halt so generell das Ding, ne? Ich glaube, dass das halt so an einem Partyabend oder so funktioniert, das glaube ich richtig gut und bringt halt wirklich viele Lacher auch am Ende. Ja? Ich glaube, dass das gerade an so einem Casual-Partyabend mit mehreren Partyspielen oder so kann das echt gut funktionieren.
Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das die einzige Variante ist, die ich mir mit 8 Personen vorstellen kann.
Ja, fair.
Weil wenn du wirklich abwarten musst, bis 7 andere vor dir dran waren, dann musst du einen Masten stellen im ganzen Spiel. Und nun das Fazit. Ja, das war eigentlich jetzt sehr viel Gameplay für eine Komplexität von 1,03 oder was es war?
0,8.
1,08. Wie ist jetzt unser Fazit dazu? Also,
soll ich mal anfangen?
Ja, fang ruhig an. Gerne.
Ja, also ich hatte ja ein paar mehr Spielrunden noch als du sogar, bevor wir es dann ein paar Mal gespielt haben. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch. Ich fand von Anfang an das Material fantastisch. Ich finde, es sieht super aus. Das ist super hochwertig. Alles, was in der Box ist, echt Holz. Da ist auch kein Fatz Plastik drin. Ja, einfach klasse, meiner Meinung nach. Ich war am Anfang skeptisch, weil ich halt generell auch nicht so der, also früher war ich nicht so der Geschicklichkeitsspieler. Ich war nie gut in Jenga oder wo du eine ruhige Hand brauchtest. Das hat sich durchaus geändert. Ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich spiele mit meinem Sohn auch heute noch immer wieder Menara, was ja auch ein kooperatives Geschicklichkeitsspiel ist, was ja nicht so unähnlich ist zu Nekojima. Und ich finde, dass Nekojima tatsächlich für Leute, die Geschicklichkeitsspiele mögen, das bessere Menara ist am Ende des Tages, weil ich finde, es hat mehr Tiefe, es hat mehr Planungsmöglichkeiten und natürlich auch diese verschiedenen Spielmodi, die es noch hat. Und ich finde natürlich das Material auch fantastisch, was ne, no doubt bei Menara auch gut ist. Es ist ja auch alles diese Holzklötzchen und so. Aber das sieht dann hier auch noch richtig cool aus. Und es hat ehrlicherweise bei uns an Weihnachten auch schon ganz gut gezündet. Also meine Eltern und auch meine Frau fanden es echt cool. Wir haben auch wirklich 6-7 Runden hintereinander gespielt, würde ich jetzt mal grob schätzen. Das heißt, wir haben es wirklich auch 1,5-2 Stunden hintereinander auf dem Tisch gehabt. Und das hat wirklich extrem gut funktioniert. Ich weiß nicht, jetzt mal gerne mal dein Fazit.
Ich kann es komplett verstehen, dass es bei euch funktioniert hat. Und ich habe auch so ein bisschen Skrupel vor Geschicklichkeitsspielen. Einerseits durch hohen Kaffeekonsum und Blutdruck zittert meine Hand auch in einem gewissen Maße. Aber das ist gar nicht mal so sehr das Problem. Ich kann halt selten Spaß daraus ziehen, weil was ist die Mechanik? Die Mechanik ist, dass ich was hinstellen kann oder was wegziehen kann oder weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, das hatte ich auch in der Vorbereitung zu Nekojima gelesen, ist es ein Spiel oder ein Spielzeug? Das war so eine Fragestellung, die so ein bisschen im Raum stand und das ist bei Geschicklichkeitsspielen durchaus ein Punkt, dem sich ein Spiel stellen muss, dieser Frage. Und für mich ist es halt eindeutig ein Spiel, weil es hat wirklich Spaß gemacht und es hat ja eine gewisse Mechanik, die dahinter steht. Es hat eine Story, in die das Ganze eingebettet ist. Es hat so ein paar Dinge, die man machen muss. Während zum Beispiel sowas wie Jenga für mich ein Spielzeug ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist halt so ein Turm, wo man so immer wieder die gleichen Klötzchen rauszieht. Das hat für mich halt, ich weiß, der Vergleich hinkt und ich sehe dich auch mit aufgerissenen Augen, nein. Aber du kannst grob wahrscheinlich nachvollziehen, was ich meine. Das ist halt so ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, gerade bei diesen Geschicklichkeitssachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es hat mich auch im Ehrgeiz gepackt. Das schafft auch nicht jedes Spiel. Und was du halt gesagt hast, optisch ist es richtig genial. Und das wäre auch so eine, das wird sich auch auf eine meiner Empfehlungen, für wen ist es geeignet und für wen ist es vielleicht nicht geeignet, auswirken. Was ich zum Beispiel finde, für wen es absolut für mich uneingeschränkt geeignet ist, ist halt Familien. Also so irgendwie 1-2 Kinder, Eltern, Großeltern. Es gibt alterstechnisch sehe ich wenig Probleme, vielleicht maximal mit kleinen Kindern, Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, was wir schon gesagt haben. Also ich als Familienspiel sehe ich es absolut, oder?
Total.
Und das nächste, wo ich denke, dass es ganz cool sein könnte, ist als Gateway-Game entweder in den Spieleabend oder aus dem Spieleabend raus. Das, was wir ja auch gemacht haben, wo man halt einfach sagt, nach irgendeiner Runde, wo einem auch der Kopf brummt und man einfach die ganze Zeit gesessen hat und die größte Bewegung war, die Hand nach vorne zum Würfeln und dann eine Figur zu schieben, da finde ich, ist es halt auch ziemlich cool, einfach um mal rauszukommen oder um in den Abend reinzustarten, wo man sich noch so ein bisschen unterhält. Man muss sich nicht so großartig darauf konzentrieren, man kann ein bisschen vor sich hinspielen und hat trotzdem Spaß dabei zusammen. Da finde ich, funktioniert es auch super.
Ja, ich finde, dass Nekojima generell doch auch sehr innovativ ist, weil so, was wir da jetzt machen, ne, diese Strommasten, die mit dieser Schnur verbunden sind und so, das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Und das finde ich erstmal gut, weil es halt so ein bisschen ein frisches Element mit reinbringt, was ne, im Vergleich zu Menara nur so ein paar Säulen aufstellen, wo du einen Turm mit aufbaust und so, kennt man halt schon. Da finde ich halt, Nekojima macht das halt nochmal ein bisschen anders und bringt hier wirklich so ein bisschen eine frische Innovation noch mit rein. Was ich finde, was auch gut ist, ist wirklich dieser krasse Spannungsbogen, den das Spiel mit sich bringt. Ja, und das, ich finde, unsere Partie, die wir jetzt am Ende hatten, war halt wirklich prädestiniert für diesen Spannungsbogen, weil wir am Anfang so dann gesagt haben, komm, wir spielen jetzt noch die letzte Runde, bevor du dann irgendwie nach Hause fährst. Und dann, ja, packen wir das, ne, bauen wir wieder auf und wir fangen an. Und am Anfang, wie du gesagt hast, ne, am Anfang achtet man nicht so wirklich drauf und baut halt erstmal so ein bisschen drauf los. Und dann denkt man aber immer mehr, hey krass, wir sind schon Level 4 und vorher haben wir es nicht mal bis Level 3 geschafft. Und das, finde ich, klappt halt wirklich gut. Und wie du vorhin auch so gesagt hast, was ich halt auch krass fand, als wir es gespielt hatten, ist halt einfach dieses Ding, dass wir immer, wenn einer von uns dran war und wieder einen Strommast erfolgreich aufgebaut hat, ist wieder jemand von uns um den Tisch rumgegangen, hat Fotos gemacht und haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt fotografisch festhalten, dass wir so hoch gebaut haben. Ja, und das finde ich halt wirklich cool und das hat wirklich extrem gut funktioniert, finde ich, so als Partyspiel, Familienspiel, wie du gesagt hast. Ja, also das sind so für mich auch wirklich die Stärken, die es mit sich bringt.
Und gut, dass du das jetzt so gesagt hast, weil diese Tischpräsenz, die dieses Spiel ja hat und dieses bietet, finde ich, ist halt prädestiniert, um dieses Spiel de facto in jedem Brettspielcafé zu haben. Weil es sieht einfach super aus. Du hast nicht Sachen, die groß kaputt gehen können. Du hast nicht so viele Kleinteile, die verlustig gehen können. Und du hast was bis zu 8 Leute beschäftigen kann an so einem Tisch. Es macht auch nicht so einen großen Krach oder verstreut sich quer durch die ganze Gegend, wie es beispielsweise ein Jenga-Turm tut, wenn er umfällt. Das ist ja auch ein Punkt. Wenn das Gebilde so in sich zusammenfällt, sind es halt trotzdem nur ein paar Klanghölzchen, die mit einem Faden verbunden sind. Das fliegt dir halt nicht in der ganzen Bude rum. Und während du es spielst, sieht es halt unglaublich gut aus auf dem Tisch. Und ich finde, da ist es halt für so größere Gruppengeschichten, wenn man, weiß nicht, Kobo zum Beispiel seine Kobo-Con macht, wenn man das Brettspielcafé, die Spielbar zum Beispiel, das sind so Sachen, an die ich gedacht habe, als ich so ein bisschen über dieses Spiel nachgedacht habe. Dafür ist es halt ziemlich cool.
Ja, ich hatte tatsächlich auch an dieses Event-Thema gedacht, was du eben angerissen hattest. Das stand bei mir auch noch auf der Liste. Ich hatte ja vor ein paar Monaten oder so, hatte ich mal mit meinem Team so ein Team-Event gemacht. Und da habe ich die Marshmallow-Challenge gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da
ist es das mit Spaghetti und Marshmallows?
Exakt, ja. Man kriegt quasi als Gruppe irgendwie, ich glaube, 20 Spaghetti und ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Meter Klebeband. Dann, ich überlege gerade, eine Schere und, keine Ahnung, eine Schnur. Und ein Marshmallow. Und man muss daraus quasi, man hat, glaube ich, Viertelstunde Zeit, und man muss daraus in der Gruppe dann so einen möglichst hohen Turm bauen. Und das ist halt super interessant, weil ich das in meinem Team, da gab es dann irgendwie 3 Vierergruppen, die jeweils das Material bekommen haben. Da hatten die jeweils eine Viertelstunde Zeit. Und es war so super interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die einzelnen Gruppen drangegangen sind. Die einen haben erstmal drauf losgebaut, da haben wir eben auch drüber geredet. Die anderen, da habe ich nämlich einen Ingenieur bei mir im Team, die haben erstmal eine Skizze gemacht und haben das Ganze erstmal versucht, auf Papier zu bringen, wie sie das dann bauen wollen und so. Und das war schon cool zu beobachten. Und deswegen, ne, weil du Events eben angesprochen hast, das könnte ich mir hier tatsächlich auch super gut vorstellen, weil, das finde ich nämlich auch, dass das halt für kurze, intensive Runden gut geeignet ist und eben auch für gemischte Spielgruppen. Ja, das funktioniert mit vielen Spielern, wie mit uns. Es funktioniert aber auch wirklich mit kompletten Newbies, die wenig im Hobby drin sind, wie jetzt zum Beispiel mit meiner Family hat es auch super gut funktioniert. Von daher finde ich, dass das wirklich gut ist. Ja.
Kann ich komplett nachvollziehen und unterstütze ich auch. Vielleicht testest du es mal mit deinem Team, wenn ihr mal wieder ein Event macht und berichtest dann davon, wie das funktioniert hat. Ähnlich wie du ja über Blood on the Clock Tower berichtet hast.
Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, vielleicht noch kurz drauf eingehend. Ja, ich hatte ja auch schon über so ein paar Sachen gesprochen, denen man sich einfach bewusst sein muss. Ja, für wen ist das Spiel eben nix? Also man darf jetzt hier kein großes Kenner- oder Expertenspiel erwarten. Ich denke, das hat man ja jetzt auch schon mehrfach angedeutet, dass es halt wirklich eher so im Party-Familienspiel-Segment angesiedelt ist. Es ist natürlich auch so, wundert mich, dass du das noch gar nicht gesagt hast, es erzählt natürlich keine große Story. Ne? Es ist kein Story- und narratives getriebenes Spiel. Das ist ja was dir oft sehr wichtig ist. Wusste man aber ja von Anfang an, dass das jetzt ne, eher so ein Geschicklichkeitsspiel ist und da jetzt nicht irgendwie eine krasse Story drinsteckt. Ja, ich weiß nicht, ob man das noch hätte irgendwie mit einbauen können. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann vielleicht auch Erweiterungen geplant sind, wo es irgendwie so eine, keine Ahnung, vielleicht verschiedene Szenarien oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber sowas steckt halt hier nicht drin aktuell. Ne? Ich weiß nicht, das hat dir aber nicht gefehlt, oder?
Nee, habe ich halt auch nicht erwartet. Das ist ja immer so eine Frage, was erwartet man, was bietet ein Spiel? Und da war meine Erwartungshaltung halt dementsprechend, dass ich da auch nicht von ausgegangen bin. Wobei ich ja jetzt erfahren habe, dass da eine Katzeninsel und dass da ja tatsächlich eine Real-Life-Story mehr oder weniger so ein bisschen dahinter steckt. Ja, aber nee, habe ich nicht erwartet. Aber tatsächlich könnte ich mir das vorstellen, dass man da was reinbauen könnte. Die Frage ist halt, braucht man es? Und ich brauche es ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich glaube, für Leute, die das Spiel feiern, irgendwie noch so ein paar verschiedene Szenarien oder so. Oder ich glaube, hier kann man halt mit Erweiterungen auch gut arbeiten. Ne? Nochmal irgendwie eine extra lange Stromkabellänge oder nochmal ein anderes Board oder so. Ich glaube, da kann man schon relativ viel machen mit verschiedenen Szenarien. Von Kampagne möchte ich jetzt hier gar nicht reden, aber ich glaube, da kann man schon einiges machen. Das hat es halt heute einfach nicht. Das wollte ich halt einfach erwähnt haben. Das ist jetzt keine große Schwäche, aber man muss sich dessen einfach bewusst sein. Noch ein, zwei Punkte, die hatte ich schon im Gameplay-Teil auch erwähnt. Das ist natürlich schon so, dass man sich bewusst sein muss, dass es hier sich um ein Geschicklichkeitsspiel handelt. Und für Leute, die halt kein ruhiges Händchen haben oder generell mit Geschicklichkeitsspielen nichts anfangen können, die werden hier auch nicht glücklich werden, weil das dann auch irgendwann relativ schnell frustig wird. Zum einen für den, der es spielt, weil, ne, wenn du das Ding halt jede Runde umwirfst, egal ob du kooperativ oder kompetitiv spielst, ist beides scheiße, ehrlich gesagt, dann wirst du damit keine Freude haben. Und auch auf der Spielerseite ist das natürlich auch frustig, wenn du halt, ne, nehmen wir mal an, du spielst kooperativ und spielst halt zu 4 zu 5 und ist immer derselbe, der es halt irgendwie nach dem dritten Level umschmeißt, ist auch frustig. So, dessen muss man sich halt einfach bewusst sein, dass das halt einfach dieses Element hat. Ja, das finde ich noch wichtig zu erwähnen. Und der letzte Punkt, und dann überlasse ich dir das Schlusswort des Fazits, der letzte Punkt finde ich noch halt, dass es halt auch, das habe ich halt in der Runde gemerkt, die wir hatten mit meiner Family, dass es dann schon auch irgendwann ein Stück weit glückslastig, ich will gar nicht unfair sagen, aber es kann natürlich dann schon in die Richtung gehen, wenn du halt immer wieder dieselben Bezirke würfelst und irgendwann bist du so hoch gebaut und ziehst dann ein kurzes Stromkabel und kannst nichts mehr machen, dann bist du eigentlich dem Umfallen des Turms ja schutzlos ausgeliefert. Ne? Das sind so die Punkte, denen muss man sich einfach bewusst sein. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann ist das Spiel nichts für euch. Aber wenn ihr wirklich ein Spiel sucht, was ja so ein bisschen innovative Mechanik mit reinbringt, mit diesen Stromkabeln und so, was für Lacher sorgt und so, dafür ist, finde ich, Nekojima wirklich, wirklich super.
Ja, vielleicht bevor ich jetzt abschließe, nochmal auf den Punkt zurückgehen, den du gerade erwähnt hast. Wenn man ein bisschen ungeschickt ist oder zittrig und so weiter, das ist für mich halt so ein Punkt, vielleicht so eines der generellen Probleme, das ich in meinem Leben bislang mit so Geschicklichkeitsspielen hatte. Weil, nehmen wir an, bevor ich angefangen habe, mit dir kooperativ zu spielen, man spielt sowas kompetitiv. Was beweist man sich denn? Dass der Ungeschickteste der Ungeschicklichste ist? Also, weißt du, so diese Geschichte, die ich halt immer dann bei sowas, was so ein bisschen auf körperliche Voraussetzungen oder auf räumliches Denken, auf Dinge, die man nicht einfach erlernen kann oder wo man nicht, wo es nicht um Fähigkeit oder erlernbare Fähigkeiten geht, sondern um so körperliche Geschichten. Es ist ähnlich wie ich es zum Beispiel fand oder finde immer noch bei A Carnivore Did It. Was beweist man sich denn, wenn man das gegeneinander spielt, dass man die bessere Denkstruktur hat als die anderen und das sich nie ändern wird, weißt du? So dieser selbe Effekt, den ich da irgendwie so ein bisschen sehe.
Es gibt aber tatsächlich genügend Leute, die genau das mögen, ne? Diesen Aspekt, ich war schneller, bin besser, bin geschickter als du. Dass uns das nichts gibt, ist ja vollkommen fein. Ich finde es aber auch vollkommen okay, wenn es genügend Leute da draußen gibt, die das so gerne spielen. Ich möchte da jetzt gar nicht das irgendwie groß bewerten. Ich finde, das ist halt trotzdem, also auch wenn du kooperativ spielst, kann das halt frustig werden, ne? Dass wenn du, egal ob jetzt auf Spieler- oder auf Mitspielerseite, wenn du halt immer wieder derjenige bist, der den Turm umwirft, dann hast du doch auch keinen Spaß an dem Spiel, oder? Also wenn, na jetzt nehmen wir mal an, wir hätten 4, 5 Runden gespielt, Lars, und du wirfst jetzt den Turm keine Ahnung, 4-5 Mal in der dritten Runde um. Da hast du doch keinen Spaß und ich ja dann am Ende auch nicht, weil ich halt sag, boah, es ist immer der Last, der das Ding umwirft, wir kommen eigentlich nie weiter, dann können wir es eigentlich auch lassen, oder? Das siehst du doch auch so, oder?
Ja, klar, ich wollte nur noch mal so sagen, warum ich persönlich an sowas halt keinen Spaß habe und das erklärt für mich halt so ein grundsätzliches Problem, was ich eigentlich mit sowas wie Geschicklichkeitsspielen habe und weswegen es mich auch so überrascht, dass Nikojima mir komplett gefallen hat. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt ja relativ lang und ausführlich Nikojima besprochen und können zum Ende kommen. Falls ihr im Grunde das, was ich immer sage, wenn euch gefällt, was wir machen, folgt uns einfach, dann verpasst ihr auch keine Folge. Wir hatten ja angedeutet, dass wir auch mal eher so über kleinere Spiele machen, ein paar Folgen machen wollen. Das ist sowas, so eine Folge, die wir einfach auch machen, weil es uns Zeit bringt, auch große Spiele zu spielen, wie wir sie auch schon gemacht haben. Und trotzdem, denke ich, können wir da ganz schön viel zu sagen und können es auch ausführlich besprechen und euch vielleicht auch helfen, Kaufentscheidungen zu treffen oder auch Spielentscheidungen für ja, Runden mit Familie und Freunden zu treffen. Gerade wenn man, das ist ja so ein Punkt, den habe ich ja schon und den wirst du noch viel mehr haben, hatte ich ja schon mal angesprochen, man ist ja jetzt so dieser Brettspieltyp. Du hast doch da so einen Podcast, kannst du nicht mal was mitbringen zu diesem Familientreffen XY oder zu Feier XY? Und gerade wenn man halt, ja klar, ich kann natürlich einen Gloomhaven mitschleppen und dann lernen wir alle 6 Stunden lang die Regeln und dann fangen wir an zu spielen, das hat ja keinen Sinn. Das heißt, nur weil wir solche Spiele spielen, heißt das ja nicht, dass wir uns groß auskennen darin. Deswegen finde ich das auch ganz erfrischend, dass wir halt solche Spiele auch spielen und euch vielleicht mal da auch ein paar Hinweise geben können, was da interessant für euch sein könnte. Und deswegen folgt uns, dann verpasst ihr diese Folgen nicht. Gebt uns eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt es uns doch gerne. Schreibt uns, was wir besser machen können. Tretet mit uns in den Austausch. Das könnt ihr zum Beispiel auf unserem Discord-Server machen, der immer, immer interessanter und belebter wird, wo ich auch echt mein Lob aussprechen muss an die Community. Es macht so viel Spaß, mit euch da zu diskutieren und mit euch zu schreiben oder manchmal auch einfach nach einem langen Tag heimzukommen und zu gucken, was die Leute untereinander besprochen haben. Das, so dieses anfängliche, durch uns angeregte Unterhaltung, das hat ja mittlerweile auch aufgehört und es ist auch viel in der Community oder untereinander, was mir sehr gut gefällt. Und ansonsten, ja, gebt uns Reviews, gebt uns Sterne, das kostet euch nichts, bringt uns sehr viel und gibt uns halt auch eine Rückmeldung, wie wir vielleicht mit Folgen umgehen können, mit Themen umgehen können. Und damit übergebe ich an dich.
Ja, und kommt auf unseren WhatsApp-Channel, der Link ist auch in den Shownotes drin. Da posten wir auch immer mal wieder Bilder, was so neu angekommen ist, was wir spielen, was wir gerade am Schneiden und Aufnehmen sind. Der wird auch immer voller. Das wird uns auch freuen und folgt uns auf Instagram. Auch da haben wir die Links in den Shownotes. Da posten wir auch immer mal wieder Impressionen, Folgen-Updates, Gewinnspiele und alles, was dazugehört. Ja, ich hoffe auch, dass wir mit wieder mal einem etwas kleineren Spiel, was meiner Meinung nach in Deutschland, zumindest was ich so alles bisher sehe, so auf Instagram und Co., noch nicht so krass bekannt ist. Von daher hoffe ich, dass wir hier euch ein Spiel vorstellen konnten, was ihr euch vielleicht mal näher anguckt. Ich finde, das ist wirklich ein erfrischendes Ding, was wirklich gut sowohl mit Experten funktioniert, mit Expertenspielern, aber auch mit Familien, mit Partyspielern und was auch immer. Also das funktioniert wirklich echt gut in vielen Konstellationen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, das Format. Und würde sagen, dann machen wir einen Haken an die Folge und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao.